Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch.
Das ist Bern einfach vom Mittwoch, 26. Februar 2025. Ich sitze in Bern, Dominik Feusi, und in der Ostschweiz, der Stefan Milius. Hoi Stefan.
Hoi Dominik.
Ja, ich komme direkt von der Medienkonferenz von der Bundesrätin Viola Amherd zusammen mit Herrn Düsse und Herrn Süssli, wo wir ja gestern erfahren haben und auch bei Bern einfach besprochen haben. Beide treten zurück, der Nachrichtenchef und der Chef von der Armee. Vorgestellt worden ist die ganze Geschichte vom Bundesratssprecher Archie Diacono. Und das hat der Kollege von 20 Minuten schön zusammengefasst. Ich glaube, das hat noch nie eine Medienkonferenz gegeben vom Bundesrat mit vier Leuten, die alle zurücktreten. Also es ist so richtig «Ciao, ciao, Bambina, Bella, ciao» ist die Stimmung gewesen. Frau Bundesrätin, ja, man kann jetzt auf Innerschweizerdeutsch sagen, putzenhässig über die Indiskretion. Sie hat gesagt, das ging so nicht. Sie hat durchblicken lassen. Und nein, sie hat bestätigt, dass der Bundesrat heute Morgen lang darüber geredet hat, wieso jetzt das schon wieder so passiert ist. Alle wissen, in der Pandemie ist das fast ein wöchentliches Ritual gewesen, dass entweder der Blick oder die Media am Dienstag gewusst haben, über was der Bundesrat redet am Mittwoch. Heute, also diese Woche war es die NZZ, die das Leak bekommen hat. Und man hat auch eine Klage eingereicht, also das Verteidigungsdepartement hat eine Klage eingereicht, gegen Unbekannt, um das herauszufinden. Und offenbar hat der Bundesrat heute Morgen Massnahmen diskutiert und wird noch weiter diskutieren darüber. Das Vertrauen im Gremium ist offenbar sehr ein schwieriger Punkt. Ja, wie kommt das bei dir an?
Ja, ich habe mit der Indiskretionsdebatte ein paar Probleme. Also erstens einmal, wenn du Probleme hast mit Indiskretionen, dann hast du den Laden nicht im Griff. Du musst auch Kommunikationen so machen, dass Indiskretionen keine Rolle spielen. Und ich bin selber nicht im Bundeshaus, aber lang genug Journalist, um zu wissen, wenn du es einem erzählst, wissen es nachher 100. Das ist einfach so. Wenn es eine gewisse Tragweite hat, geht das um. Wir Leute reden gern. Das passiert so. Wir Journalisten leben auch von Indiskretionen. Und wie du schon ein bisschen angetönt hast, wenn es dann eben quasi gerade passen kommt, dann tut ja sogar die Regierung oder die Verwaltung Indiskretionen sehr gerne aktiv bewirtschaften. Also der Alain Berset hat ja mit Indiskretionen quasi Corona-Politik gemacht.
Genau.
Und dann,
genau,
wenn es quasi nicht passt, dann ist es ganz, ganz furchtbar. Du musst auf den Laden selber im Griff haben, du musst Kommunikation richtig staffeln und dann sind Indiskretionen kein Thema. Aber jetzt so tun, wie wenn das so ganz schlimm wäre. Wenn alles super läuft, dann musst du keine Angst haben vor Indiskretionen. Wenn du den Laden selber nicht im Griff hast, dann kann es blöd laufen. Aber solange die Regierung selber auf Indiskretionen als Mittel zur Durchsetzung von ihrer Politik zählt, dann soll sie sich bitte auch nicht beschweren darüber, wenn dann in einer Zeitung etwas steht, wo irgendwo geleakt worden ist. Das finde ich wahnsinnig doppelzüngig.
Es ist natürlich so, Frau Amherd hat dort einen Punkt, oder? Solange das im VBS war, solange ist es auch nicht raus, oder? Es ist ja einen Monat lang, sind die beiden Rücktritte eigentlich schon bekannt gewesen. Aber dann, jetzt kommt wieder eine Durchsage. Genau, jetzt. Frau Bohm-Schneider informiert noch über den nächsten Direktor vom Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen. Ich erlaube mir, dort nicht zu gehen. Das ist äußerst langweilig. Das ist eines von diesen Bundesämtern, die man dringend abschaffen sollte. Und dann gäbe es auch die Medienkonferenz, die jetzt angekündigt wurde, ist gar nicht. Ist
also, Moment mal, Verständnisfrage. Ihr habt wieder in der SBB, in dem Bundeshaus eine Durchsage, wo gesagt wird, was als nächstes kommt, oder was?
Das habt ihr jetzt live erlebt. Also, mich erinnert es weniger an die SBB, sondern an George Orwell 1984. Dort hat ja der Protagonist, also in jeder Wohnung hat es einen sogenannten Teleprompter, der die ganze Zeit positive Nachrichten über den autoritären Staat verliest. Das ist bei uns noch nicht so, aber es ist alles technisch da, dass man das könnte einführen. Und in der Pandemie ist es mir auch manchmal so vorgekommen. Also das ist ja, weil dort sind ja Medienkonferenzen einmal so in der ersten Phase täglich gewesen. Und es ist jeden Tag, dann hat es so Durchsagen gegeben. Und ja, das ist so, das ist unser Leben. Es hat wirklich, und du kannst ihn nicht abschalten. Es ist wirklich wie in 1984 beim George Orwell. Du kannst ihn überdecken, du kannst ihn irgendwie, du könntest irgendwie, weiß auch nicht, einen Schlafsack rundherum hängen. ablenken damit. Aber du wirst ihn immer noch ein bisschen hören. Das geht nicht anders. Das haben wir jetzt mal live erlebt. Gut. Zurück eben zu der Frau Amherd und ihrer wirklich offensichtlichen Frust, Wut. Es ist natürlich schon so, oder? Bei ihr ist das nicht raus. Es ist in dem Moment raus, wo es an die anderen Bundesräte ist. Und das ist, glaube ich, das Problem, dass eben dann, du hast es vorher herangetönt, eben Mittel zur Durchsetzung von eigenen Zielen. Also wir haben es mit einem Bundesrat zu tun, wo halt irgendwo durch wie das höhere Gemeinwohl, dass jetzt so eine Meldung vielleicht halt noch diskret bleibt, bis das wirklich der Bundesrat dann das zur Kenntnis genommen hat. Das wäre der ordentliche Ablauf, oder? Der ist ja so vorbereitet gewesen. Der Konsens, der gibt's mindestens in der Entourage. Es heisst, im Finanzdepartement von der Karin Keller-Sutter, das weiss niemand, ob das stimmt, aber dort zieht das Leak raus. Das übergeordnete Verständnis, das gibt's offenbar nicht. Und das hat's eben in der Pandemie schon nicht gegeben. Ist heikel, weil ich finde jetzt bei diesen Personalgeschäften ist es nicht schlimm. Ich finde es eigentlich bei diesen politisch-inhaltlichen Fragen damals in der Pandemie viel schlimmer, weil der Alain Berset hat ja so Politik gemacht. Er hat ja dann, das weiss man vom Ueli Maurer, er hat erzählt, wie dann am anderen Morgen der Alain Berset in die Bundesratssitzung gekommen ist und gesagt hat, ja, ihr müsst jetzt so entscheiden, wie es gestern im Blick gestanden ist, weil sonst schiessen wir in den Ruck. Also dort ist es um inhaltliche Durchsetzung von Politik gegangen, so wie es du vorher formuliert hast. Und ein Personalgeschäft früher liegen, finde ich jetzt alles weniger schlimm als das damals.
Ja, wir haben jetzt einfach 2-3 Tage vorher erfahren, dass im VBS der Busch brennt, als 2-3 Tage später. Genau. Das hat eigentlich, glaube ich, an der Sache überhaupt nichts geändert. Sie hätte es vielleicht ein bisschen quasi eleganter vorbereitet und verkaufen können, aber wir hätten ja gleich alle gewusst, dass der Busch brennt. Das nützt eigentlich überhaupt nichts. Genau. Aber dass man ein bisschen beleidigt ist, wenn Kollegen einem in den Rücken fallen, das kann ich nachvollziehen. Aber sind wir mal ehrlich, du fällst auch einem anderen in den Rücken, wenn es sich für dich irgendwelche Vorteile ergibt. Das ist doch der grosse Punkt. Das stört dich, wenn es mit dir passiert. Du hast aber keine Hemmungen, um es mit dem anderen zu machen. Das sind so ein bisschen, so fast ein bisschen Pausenplatz, Schulpausenplatz-Geschichten, die sich im Bundesrat abspielt. Ich verliere fast schon ein bisschen den Respekt vor der Landesregierung, weil dort tust du auch tuscheln und machen und tun und das eben das gesagt, das eben das. Das sind alles grosse Kinder bei euch im Bundeshaus, da bin ich offenbar.
Das ist ein bisschen so. Also da kann ich auch jetzt nach mal insgesamt 30 Jahre Zugang zum Bundeshaus, muss ich das bestätigen. Es ist so, es gibt wirklich den Kindergartenaspekt oder wo mein Sohn, oder nein, es war meine Tochter, Entschuldigung, mal im Kindergarten gefragt worden ist, wo schafft denn dein Papi? Hat sie gesagt, ja, im Hundehaus, oder? Und ich sage dann alle nur, ja, wenn sie nicht gestorben sind, sie kläffen noch heute, oder? Der andere Aspekt muss ich auch noch erwähnen, oder? Es ist ja schon noch verrückt, dass Frau Amherd einen Monat lang mit dem gewartet hat, um ihre 6 Kollegen informieren. Das ist unter uns Journalisten haben gesagt, warum eigentlich? Es hat immerhin, es hat noch die Bundesratsferien gegeben, oder wenn in Bern Schulkinder Ferien haben, dann muss auch der Bundesrat in die Ferien, weil niemand rum ist von den Chefbeamten. Es hat die Woche gegeben mit dem WEF, oder, wo man auch keine Bundesratssitzung hat. Aber es hat 2 Bundesratssitzungen gegeben. Und auf die Frage vom Kollegen Philipp Burkhardt von SRF, hat Frau Amherd gesagt, ja, also da müssen wir so ein Geschäft, so eine Mitteilung, müssen wir also lang vorbereiten, das tue ich dann schon noch. Es gibt personalrechtliche Fragen abzuklären. Das habe ich dann schon auch sehr, sehr kompliziert gefunden. Also am Schluss geht es auch darum, wenn man wirklich auch durch ein Kollegengeist hat, kann man doch auch sagen, schau, einfach zu eurer Information, der Chef der Armee hat seine Kündigung eingereicht, er bleibt aber noch mal ein Jahr. Wir können das super aufgleisen und so weiter. Aber offensichtlich wird das nicht mehr gemacht. Und das ist schon auch ein bisschen Malaise. Ich habe dann die Frage noch gestellt, aber von der Frau hat keine Antwort bekommen. Es ist ein Malaise, dass die 7 sich wirklich, glaube ich, Kopfweh noch gegenseitig neidisch sind. Und das muss ich sagen, das sollte man gerade beim Thema Sicherheit oder bei anderen grossen Themen. Ich träume gern, naiv wie ich bin, von einer Regierung, die wirklich anders funktioniert.
Es ist ein bisschen peinlich. Sie sagte dann quasi, ja, das WEF ist nur dazwischen gekommen, dieses und jenes. Genau. Und sie hat ja, glaube ich, den Journalisten quasi gesagt, wenn irgendjemand weiss, wie ich das schneller hätte können machen, dann soll man das bitte erklären. Genau. Da geht es 7 Leute. Und wir sind im Jahr 2025 mit, ich weiss nicht, wie viele Kommunikationswegen. Wenn die 7 das nicht schaffen, um einfach mal schnell sagen, du, Jungs, 5 Minuten, ich habe ein Problem, komm, man hockt mal schnell, also nicht einmal zusammenhocken physisch, von mir aus auch virtuell, einfach mal schnell zusammenhocken, das machen im Fall täglich 10'000 von KMUs quer durch die Schweiz, um in irgendeiner Situation mal schnell sagen, wir haben eine Situation, ich muss euch alle informieren. Wenn du das im Bundesrat nicht schaffst, ist es einfach hochnotpeinlich.
Das ist wirklich, das ist ein bisschen die Erkenntnis vom heutigen Tag, wo mich beunruhigt. Etwas anderes beunruhigt mich auch, ist eine Recherche von der Camille Lothe bei uns auf nebelspalter.ch. Sie hat interne Dokumente aus dem Staatssekretariat für Migration und das ist interessant, oder? Weil von dem, das ist eines von denen, eines von diesen grossen Bundesämtern, wichtigen Bundesämtern, wo man immer nur gute Nachrichten überkommt, aber genau weiss, eben, dass es auch noch andere Nachrichten gäbe. Sie hat Szenarien, Papier mit Szenarien drauf, dass SEM eben beim Schutzstatus S, wo man ja gemacht hat vor 3 Jahren für Ukrainerinnen und Ukrainer, dass man dort unter anderem davon ausgeht, dass es noch viel mehr, nämlich 35'000 zusätzliche Anträge auf Schutzstatus S plötzlich könnte geben und das würde das System komplett aus den Fugen rühren. Vielleicht zur Erinnerung, insgesamt sind 68'000 Leute mit Schutzstatus S im Moment da. Und offiziell geht man eben von 17'000 neuen Gesuchen aus. Ich weiss auch nicht recht, wie das aussieht. Der Krieg, natürlich dauert er immer noch an, aber es ist nicht mehr so, dass alle Regionen in der Ukraine gleich betroffen sind davon. Trotzdem will man nichts ändern. Und ich habe ein bisschen den Verdacht, als ich die Recherche gelesen habe, man will auch darum nichts ändern, weil man natürlich Angst hat, was passiert, wenn man etwas ändert. Ich meine, alle die Leute können ein Asylgesuch einreichen und dann hat man noch viel mehr Probleme, weil das noch viel mehr Bürokratie dann braucht, um die, ob es dann 17'000 oder 35'000 sind, abzuarbeiten. Darum grosse, auch irgendwo durch ein Szenario, wo alles in Frage stellt, was wir im Asylbereich im Moment haben.
Es passt ein bisschen zu der allgemeinen Grundstimmung. Wir haben den Krieg seit 3 Jahren. Jeder hofft, dass der Krieg irgendwann vorbei ist. Zu Recht, selbstverständlich. Und gleich hast du ganz komische Stimmen, die sich fast fürchtet davor, dass es vorbei ist, dass man mit dieser Situation nicht klarkommt. Und ich glaube, in der Medienkolumne mal den Beitrag in einer Talkshow vom deutschen Fernsehen thematisiert, wo ein ZDF-Korrespondent in Berlin sinngemäß sagt, ja, egal was der Trump im Moment sagt oder nicht, die gute Nachricht sagt, der Krieg ist morgen noch nicht gerade vorbei. Also man hofft, dass der weitergeht, weil es könnte ja unter den falschen Voraussetzungen beendet werden, also mit den falschen Zugeständnissen an Putin oder was auch immer. Und wenn du natürlich auch noch gehst und sagst, keine Angst, der Krieg ist nicht gerade vorbei, dann kommst du irgendwo in eine Schieflage, denke ich. Es gibt Leute, die haben offenbar Mühe damit, sich anzufreunden mit dem Gedanken, dass der Krieg bald könnte vorbei sein. Und scheinbar tut sich auch die Schweiz so vorbereitet, dass das noch ganz lang geht. Dabei müssten alle Bestrebungen ins Gegenteil gehen, ohne dass man jetzt darüber redet, wer muss zu wem Zugeständnis machen, was gibt man Putin, was nicht, das ist eine andere Frage, sondern einfach, dass das Sterben grundsätzlich aufhört. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Geisteshaltung, die hinter dem Ganzen ist. Solange der Krieg herrscht, dann haben wir den Schutzstatus und dann wissen wir wenigstens, wie es läuft. Wenn es nicht mehr so läuft, dann sind wir wieder ein bisschen im Ungefähr. Was machen wir mit all diesen Leuten?
Ja, ich glaube eben, den Schutzstatus S hat man ja eingeführt während der Jugoslawienkrieg in den 90er Jahren. Genau, exakt, weiss ich es nicht mehr. Aber man hat ihn ja nie gebraucht, oder? Und das ist ein typisches Beispiel für Politik mit guten Absichten, oder? Man hat gesagt, ja, wir brauchen doch so etwas, wo man Leute können unbürokratisch holen. Aber man hat sich nie überlegt, wie kommen wir wieder daraus aus dem Schutzstatus? Und das ist typisch für Politik der guten Absichten. Sie hat die gute Absicht und die langen dann, um etwas beschliessen und etwas machen. Man führt es dann ein, in einem Fall jetzt, weil man wirklich auch unter dem Eindruck von 3 Jahren, wo es ja wirklich um Kiew gegangen ist, wo es auch extrem war. Und jetzt ist man an einem Punkt, wo man nur noch Probleme hat mit dem Schutzstatus. Man hat Leute, die doppelt und dreifach Gesuche stellen. Wir haben Leute, die verschwinden und dann wieder auftauchen. Wir haben Leute, ganz viele oder Bestrebungen, dass die Leute dann auch irgendwie arbeiten können, haben bis jetzt nicht wahnsinnig gefruchtet. Und dann kommt man dann nur noch zum Prinzip Hoffnung. Hoffentlich kommen nicht viel mehr, oder? Und hoffentlich sind die Szenarien, die wir haben, stimmen die nicht. Das kommt auch aus der Medienmitteilung raus, also aus der Medienstellungnahme raus, wo Camille Lothe in dem Artikel drin hat. Ja, jetzt müssen wir schnell noch über Glanz und Gloria reden, die berühmte Sendung bei SRF, wo ich aber muss zugeben, ich bin jetzt nicht Experte, weil ich ja meistens auch um diese Zeit irgendwie entweder noch am Arbeiten bin, aber ich gebe es zu. Nein, auch wenn ich wahrscheinlich nicht arbeiten würde, es ist nicht meine Sendung. Aber offenbar gibt es ganz viele Leute, die die Sendung beibehalten wollen. Die SRG-Chefin Susanne Wille hat gesagt, wir hören auf mit dem, wir streichen das. Und jetzt gibt es wirklich offenbar Tausende von Zuschauern, die das trotzdem wollen. Was ist da dahinter?
Ja, ich merke, dass du die Sendung nicht schaust, weil du hast das gleiche Problem wie ich am Anfang, als ich mich damit befasst habe. Die Sendung heisst gar nicht mehr Glanz und Gloria. Die heisst Gesichter und Geschichten. Nur noch das Kürzel G und G ist das Gleiche. Das ist auch so absurd. Wieso musst du eine Sendung umbenennen? Vermutlich ist da wieder eine Stabstelle bei der SRG gehockt und hat sich überlegt, wie können wir die Glanz und Gloria, ist ein super Titel. Wieso musst du daraus Gesichter und Geschichten machen? Es heisst immer noch G und G im Fernsehheftli. Und die Sache ist die, dass jetzt relativ viele Petitionen eingereicht worden sind, um die Sendung vor der Abschaltung, vor der Absetzung zu bewahren. Ganz viele Leute wehren sich gegen das. Das Problem ist halt nur, die Sendung hat nicht wirklich berauschende Zuschauerzahlen. Die schauen eher abwärts als aufwärts. Also es ist schlicht ein nüchterner Entscheid, es wollen nicht mehr so viele Leute. Und die Zuschauerschaft ist im Schnitt über 60. Das deckt sich auch mit der allgemeinen Zuschauerschaft bei der SRG, muss man auch ehrlich dazu sagen. Aber es ist klar, ein Format, das Leute über 60 anspricht, und ich will den überhaupt nicht ins Fernsehprogramm wegnehmen, aber das ist kein Zukunftsformat. Wenn du Leute über 60 jetzt hast, dann sterben die irgendwie weg und die neuen holst du offenbar nicht. Das ist relativ nachvollziehbar, dass so ein Sendeformat dann irgendwie vorgestellt wird. Und jetzt gibt es ganz viele, die sich dagegen wehren. Und ich frage mich einfach, wenn all die Leute das G und G geschaut hätten, statt eine Petition zu unterschreiben, dann wäre ja die Frage gar nicht aufgekommen. Dann hätte man ja können sagen, boah, schau mal die Zuschauerzahlen, die Sendung muss bleiben. Aber nein, man reicht eine Petition oder unterschreibt sie, statt einfach die Sendung zu schauen. Und der Grund ist die, die Leute plus 60 schauen die Sendung noch, weil sie vielleicht einfach gerade vor dem Fernseher hocken und es läuft nichts anderes. Die Petition kommt aber aus Kulturkreisen. Ich muss dazu wissen, G&G ist eine wichtige Plattform für Kultur, in dem Sinn, dass die immer brav gerannt sind, wenn Patent Hoxner eine neue Platte vorgestellt hat. Oder wenn irgendein Comedian eine neue Tour angekündigt hat. Dann hat es immer ein herziges Geschichtchen gegeben. Und das ist gratis Werbung für die Künstler. Und die Künstler wehren sich jetzt für die Sendung. Es sind nicht Zuschauer. Ich glaube nicht, dass Zuschauer amok laufen, die schauen dann einfach etwas anderes. Sondern es sind Künstler, die Angst haben, dass ihnen eine Werbeplattform, eine kostenlose Werbeplattform wegbricht. Die sind jetzt am Sturm laufen und nicht Zuschauer. Das muss man einfach ein bisschen dazu wissen.
Das heisst, es geht nicht um die, die Sendung schauen oder geschaut haben, sondern es geht um die, die in der Sendung vorgekommen sind. Das ist natürlich ein riesiger Unterschied. Und du hast richtig darauf hingewiesen. Ich meine, das ist halt nicht, dass SRF sich orientiert mehr an den Zuschauern. Das ist eigentlich gut. Das muss, das müssen wir als Nebelspalter sowieso. Manchmal habe ich das Gefühl, SRF ist ja nur die Abkürzung für schweizerisches Rentnerfernsehen. Und das ist ihr grösstes Problem, der technologische Wandel. Nicht einmal die Halbierungsinitiative, die jetzt dann ins Parlament kommt, wo man da über Gegenvorschläge redet oder nicht redet. Ich glaube wirklich, dort geht es um den politischen Druck auf die SRG, auf SRG. Aber der technologische Wandel ist wirklich das, was entscheidend ist. Und dort ist es relativ banal. Wenn es SRF gelingt, etwas herzustellen, wo man muss konsumieren, dann wird es wahrscheinlich auch konsumiert, auch von jüngeren Leuten, die unter 60 sind. Wenn sie das nicht machen, dann werden sie halt technologisch verschwinden. Auch wenn sie noch so viel, also sie können sich mit sehr viel Geld noch an der Öffentlichkeit halten, weil sie viel können produzieren. Aber auch das wird über lange Sicht vermutlich nicht länger, oder?
Ich glaube, man muss auch sagen, Susanne Wille macht ihre neue Funktion als Chefin der SRG eigentlich eine recht gute Falle in dieser ganzen Debatte. Sie sagt zum einen mal, Entschuldigung, wir müssen ganz generell mal von dem linearen Fernsehen wegdenken, weil meine Kinder im jugendlichen Alter, deine wahrscheinlich auch, die können nichts damit anfangen, dass du sagst, du am Viertel ab 8, ich hemme den noch. Das ist doch telelegal. Die wollen das sehen, wenn sie es sehen wollen und dann das suchen und das finden. Also sie tut mehr in Streaming-Angebote etc. investieren. Und das Zweite, was sie sehr transparent sagt, sie kommt jetzt sehr viele Zuschriften über von Leuten, die sagen, ich weiss, die SRG muss sparen, ist völlig okay, aber bitte nicht da. Also zum Beispiel bei G&G. Bitte nicht genau da. Und sie kommt wahrscheinlich zu jedem Sendeformat Zuschriften über von Leuten, die sagen, ist okay, sparen, aber bitte nicht da, bitte nicht bei den Lottozahlen, bitte nicht beim Wetter, bitte nicht bei, ich weiss nicht was. Und wenn du das beherzigst, dann wirst du nie nicht sparen, dann musst du einfach allen anreden. Also sie müssen unternehmerisch Entscheid fällen und sagen, das ist ein Zukunftsformat, das treibt es weiter, das können wir auch gut übertragen in ein Streaming-Angebot und das ist jetzt einfach, Entschuldigung, nicht mehr von heute und mit dem müssen wir aufräumen. Und das hat sie eigentlich gut abgefedert, indem sie sagt, so, wir halten am an der Entscheidung fest. Wir haben uns ja vorher etwas überlegt, dass man das einstellt und nicht etwas anderes. Und das machen wir weiterhin. Und sie muss wirklich den Sender oder die Senderkette überführen ins Streaming-Zeitalter, sonst putzt der Laden früher oder später ganz generell. Und es tut vielleicht einzelne Zwischentüren weh auf dem Weg, aber es führt keinen Weg da vorbei, weil unsere Kinder können nicht mehr anfangen mit linearen Programmen. Das ist einfach eine Tatsache.
Ja, ja, es ist die Abschaffung von der Kutsche im Vergleich zum Auto. Es ist ein technologischer Wandel. Der ist nicht aufhaltbar, auch nicht mit 1,3 Milliarden. Apropos technologischer Wandel. Du bist noch über eine Geschichte gestolpert bei 20 Minuten. Offenbar, wenn Leute, die ein iPhone haben, also wenn die Rassist eintippen beim iPhone, dann schreibt iPhone irgendwie Trump an. Also hallo?
Fast so. Es geht um Diktierfunktion auf Apple-Geräten, also auf dem iPhone. Es gibt ja Leute, die sind zu faul zum Tippen und die sprechen dann und dann schreibt quasi WhatsApp oder irgendein anderes Programm, schreibt dann quasi, wenn du schwätzisch. Und die Leute haben festgestellt, wenn sie wollen, aus irgendwelchen Gründen das Wort Racist, also Rassist auf Deutsch, sagen, dann tut die Diktierfunktion das transkribieren zu Trump. Ist relativ absurd, das ist irgendjemandem aufgefallen, man hat das thematisiert und Apple hat das jetzt kommentiert offiziell und ich lieb die Reaktion von Apple. Apple sagt, ja, stimmt, das ist wirklich ein Problem, aber das liegt daran, dass die beiden Wörter phonetisch einfach so ähnlich sind. Also das Wort Racist ist phonetisch fast identisch mit Trump. Also wer will denn das Diktierprogramm auch anders schreiben? Also, und man hätte ja auch noch sonst gemerkt, bei Wörtern mit R, dass das Problem auftreten sei. Also offenbar schreibt die Diktierfunktion von Apple-Gerät, auch wenn du Write oder Rucola schreibst, schreibt es wahrscheinlich Trump. Ist natürlich völlig ein Unsinn. Man geht davon aus, dass es ein Scherz ist von irgendjemandem innerhalb von Apple, der eine Umprogrammierung gemacht hat. So wenig, dass ich es politisch unterstütze, was der Mensch gemacht hat. Aber es hat ja noch eine witzige Komponente, dass er irgendwie etwas eingebaut hat, dass, wenn man ein Wort diktiert, dass dann etwas ganz anderes kommt, was er hat, weil in die Nähe von dem rücken. Das wird sehr viel wahrscheinlicher sein. Und für wie blöd halten uns Apple, wenn sie sagen, sorry, Racist und Trump, das tönt so ähnlich, da kann man sich schon mal irren, tut mir leid.
Nicht einmal bei Ostschweizer, die ja mit dem R ein Problem haben. Also ich weiß nicht, ich bin im Thurgau aufgewachsen, ich kann das R auch nicht rollen. Ich kann das bis heute
nicht. Ja.
Und du auch nicht. Das ist typisch. Das ist, aber auch wenn wir das R nicht rollen, ist Racist ist nicht Trump. Also es ist wirklich, es ist komplett absurd. Ich glaube auch, es ist wirklich ein witziger Bug sozusagen, wo irgendjemand gemacht hat. Es sagt ein Mitglied vom Siri-Entwicklungsteam, sagt, das stinkt nach einem grossen Streich. Ja, ich hätte jetzt nicht stinkt gesagt, es schmückt oder es trumpt nach einem grossen Streich. Ich finde es wirklich eher lustig. Wird es denn korrigiert oder was macht denn Apple?
Ja, ich glaube, bis zum Dienstag oder so sollte das ausgeräumt sein. Also auf gut Deutsch, sie müssen einfach herausfinden, welcher Typ da irgendein Zeich gemacht hat und dann halt irgendwie den Code wieder verändern. Ich finde es zum einen lustig, wirklich, also lustig im Sinn von, man sieht wieder mal, was man mit der Technologie alles kann machen, auch uns vorbei. Wir haben immer das Gefühl, wow, jetzt haben wir quasi die Welt im Hosensack und alles ist toll. Aber wenn irgendeiner irgendwo in der Apple-Zentrale das Gefühl hat, da mache ich jetzt einen Joke, dann passiert eben so Zeug. Und auf der anderen Seite kommt noch die ernsthafte Komponente. Ich glaube eben nicht, dass Donald Trump ein Rassist ist. Ich glaube es eben immer noch nicht. Ich glaube, dem ist es völlig wurscht, was du für eine Hautfarbe hast, solange du quasi irgendwie deinen Beitrag zum Land leistest. Ich glaube, er ist so pragmatisch, dass ihm Hautfarbe völlig egal ist. Man kann ihm irgendwie, keine Ahnung, Migrantenfeindlichkeit oder was auch immer unterstellen, wenn man Lust hat. Aber ein Rassist ist aber, ich glaube, sachlich einfach wirklich nicht, weil der Mann dermaßen erfolgsorientiert ist, dass ihm wurscht ist, wer ihm den Erfolg bringt, da könntest du auch gecheckt sein, ist völlig egal. Darum ist es eben auch so ein bisschen banal, wenn man jetzt einfach Racist oder Trump ersetzt.
Es passt natürlich zu der Stimmung in den USA, möglicherweise auch im Apple-Konzern, respektive zum Silicon Valley, was man da gelesen hat. Wobei die jetzt eben alle langsam ja kehren. Sie gehen jetzt seit der Wahl, sind sie ja jetzt alle plötzlich auch noch Fan wieder geworden vom Donald Trump. Gut, das ist es gewesen am Mittwoch, 26. Februar. Bern einfach, Stefan Milius und Dominik Feusi mit den wichtigsten Themen vom Tag. Und ihr seid morgen wieder eingeladen, einzuschalten, gleichen Kanal auf dem gleichen Sender, gleichen Kanal, muss ich sagen. Dürft euch nie entschuldigen, wenn ihr eine Indiskretion beginnt. Danke fürs Zuhören und eine gute Zeit.
Das war Bern einfach gewesen.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch.